Herzlich willkommen, wie schön, dass du da bist. Heute, um im Gespräch mit Robin Kaiser dabei zu sein. Lieber Robin, wie schön, ich freue mich so sehr, dass du Zeit findest zu unserem Gespräch.
Ja, danke dir. Danke für die Einladung.
Ich will doch ein paar Worte kurz sagen. Du bist spiritueller Lehrer, bist Autor. Du hast Psychologie und Philosophie studiert, aber schon als junger Mensch so tiefe Einsichten ins kosmische Bewusstsein erhalten, dass du jetzt in Büchern und Seminaren dies teilst. Und was ich ganz besonders finde, du forschst und forschst und forschst immer weiter und pflegst deine Erkenntnisse zu erhalten aus innerem Wissen. Deswegen war mir das so wichtig, dich einzuladen. Und so vieles Wunderbares kann man nachlesen über Robin. Da ist auch die Webseite zu finden und da ist wirklich schön nachzulesen. Mag ich gerne ermuntern. Lieber Robin, magst du vielleicht einfach mal sagen, was dir so kommt, wenn du dich da für dieses Thema dieses Kongresses öffnest?
Ich mag gerne anknüpfen an dem, was du gesagt hast. Dieser Forschergeist, der ist mir sehr zu eigen. Dieses immer tiefer Nachfragen, immer tiefer in die Seele hineinspüren, welche Impulse kommen von dort, was möchte übersetzt werden aus anderen Dimensionsebenen und sich nicht mit kleinen Antworten zu genügen, sich nicht zufrieden zu geben mit der Oberfläche, sondern wirklich tief zu tauchen, immer tiefer in die Seelenessenz, immer mehr auszuräumen, was ich als Konditionierung als Mensch mitbekommen habe, um wirklich zu dieser Uridee zurückzukehren, was wir als Seelenwesen auf dieser Erde ursprünglich einstmals verkörpern konnten. Und da bin ich auf der Reise, immer tiefer in mich zu tauchen und natürlich die Erkenntnisse, die dann aus dem Innersten kommen, aus einer direkten Erfahrung, dann auch mit den Menschen zu teilen und immer wieder zu inspirieren. Forsche tiefer, schau tiefer. Das, was wir sind, ist so viel größer, so viel schöner als alles, was wir bisher erfahren haben. Und da versuche ich einfach immer wieder so kleine Puzzlesteine rauszugeben, um Inspirationen zu säen, letztlich.
Ja, das ist so schön, wie viel Inspiration du in die Welt gibst. Dir wird auch der Name Brückenbauer und Botschafter zwischen den Welten gegeben. Das heißt, durch den Kontakt mit deiner Seele bekommst du auch Kontakt mit anderen Welten. Und deren Botschaften trägst du hierher zu uns. Verstehe ich dich richtig?
Ja, ich meine, die Seele ist jenseits von Raum und Zeit. Durch die Seelenebene können wir Eingang finden in ganz viele unterschiedliche Schichten der Schöpfung. Wir können in andere Zeiträume eintauchen, andere Orte im Kosmos einsehen. Einfach nur aus der inneren Schau heraus. Wir brauchen nicht diesen Ort hier zu verlassen oder diesen physischen Körper zu verlassen, sondern wenn wir tief in uns tauchen, dann können wir letztlich alle Räume und alle Zeiten in uns entdecken, in uns finden, sie so einsehen, als ob wir da wären. Letztlich spielt es gar keinen Unterschied mehr, wenn das Bewusstsein richtig befreit ist, wo der physische Körper eigentlich ist, weil das Bewusstsein frei von der Verortung des physischen Körpers durch Raum und Zeit wandern kann und sich immer genau das anschauen kann, was es eben gerade sehen möchte. Und das ist etwas, wo wir die Bindung an die materielle Ebene, an den physischen Körper Stück für Stück auflösen dürfen, um wieder freier mit dem Bewusstsein fliegen zu lernen.
legen zu lernen.
Ja, bis in die seelische Ebene hinein, um dann von dort die Impulse zu bekommen, die uns in unserem Leben leiten. Ich meine, wenn wir uns als rein materielle Formen erleben, dann sind wir hier so ziemlich verloren, sind ziemlich ausgeliefert von der Härte des materiellen Umfeldes. Also wenn ich ein physischer Körper wäre, dann hätte ich wirklich Grund für alle Existenzangst. Dadurch, dass ich es nicht bin, kann ich drüber lachen und weitergehen.
Ja, wir sind die Seele.
Ja.
Wir bewohnen den Körper. Das finde ich immer ganz wichtig zu erinnern. Und dennoch, also, oh, das, was du gerade auch gesagt hast, es trifft sich so sehr mit dem, was ich mir für diesen letzten Tag des Kongresses gedacht habe, so sich bewusst zu werden, welche Macht hat die Seele, welche Größe, welche unvorstellbare Größe. Immer wieder stehen wir mit Staunen davor und können es nicht fassen. Und wir vergessen es so leicht im Alltag. Ich möchte jetzt an der Stelle auch gern Brücke bauen, was dir so selbstverständlich ist, ist für viele Menschen noch so fremd und sie wünschen sich viel mehr Kontakt mit diesem innersten Wissen zu finden und zu selbstverständlicher auch in diesen Alltag zu weben. Genau das halte ich für sehr, sehr wichtig, dass wir daraus so eine innere Sicherheit gewinnen. Wie nimmst du Kontakt mit deinem Innersten auf? Was tut dir gut? Was hilft dir dabei? Ja.
Also im Idealfall nehme ich gar keinen Kontakt auf, weil der Kontakt immer da ist.
Ja.
So sollte es eigentlich sein, dass man gar keine großen Rituale oder Zeremonien oder Praktiken braucht, um das Natürlichste der Welt zu erleben. Das Natürlichste der Welt ist, dass wir in Liebe mit allem verbunden sind, mit unserer Seele, mit anderen Dimensionen. Das ist der Urzustand, aus dem kommen wir, in den gehen wir wieder ein. Und in dieser kurzen Phase des Vergessens, des Verschleierns, in der scheint es so zu sein, dass wir wirklich Praktiken brauchen, dass wir Erinnerungen brauchen, um uns an das Natürlichste, was wir eigentlich sind, ne, das zu erinnern und zu vertiefen. Und bei mir gibt es sehr unterschiedliche Schlüssel, die ich immer wieder anwende. Also für mich ist ein großer Schlüssel die Musik, die Kunst, die Natur, das Schöngeistige, das Poetische, das Musische. Also alles, wo die Kreativität, die Inspiration fließt, da küsst mich das Göttliche, könnte man sagen. Da bin ich wirklich von der Seele durchströmt. Immer wenn es um ja, Poesie geht, um einfach dieses. Ja, es sind für mich auch sehr weibliche Qualitäten, die ich damit verbinde. Weil immer, wenn wir aus der Seele empfangen, sind wir in einer weiblichen Haltung. Wenn ich zu dir spreche, bin ich im sendenden Bewusstsein, bin ich in einer männlichen Haltung. Wenn ich von der Seele empfange, bin ich in einer urweiblichen Haltung. Und deswegen ist dieses schöpferische Empfangen oder aus der Seele, aus dem Seelenstrom zu schöpfen, etwas Urweibliches. Und dann verankere ich mich in dieser Energie und versuche letztlich in den Flow zu kommen mit allem, was ich tue. Und das geht für mich darüber, dass ich meine Handlung nicht nur einfach nur so stumpf ausführe, sondern dass ich erkenne, dass ich mit allem, was ich hier auf dieser Erde tue, das dahinterliegende Unsichtbare berühre. Also die sichtbare Formenwelt als Ausdruck von etwas tieferen Unsichtbaren. Und wenn ich dann Brücken baue und nicht nur einfach ein Glas Wasser trinke, sondern das Bewusstseinswesen des Wassers in dem Moment in mich aufnehme, weil ich mich zum Beispiel mit der göttlichen Mutter verbinde, die in dem Wasser lebt, dann fließt es ganz anders durch den Organismus durch. Und dann habe ich über die physische Ebene eine Brücke ins Unsichtbare gebaut. Und das ist etwas, wenn das kultiviert wird, dass wir verstehen, dass diese Welt eine Oberfläche ist, durch die wir hindurchtauchen können in ganz tiefe, weite Räume, unsichtbare Dimensionen, also unsichtbar für die physischen Augen, sichtbar für das innere Auge, dann kommt ein neuer Glanz ins Leben, dann kommt Frische, dann kommt etwas, was immer neu und anders ist und sich immer wieder überrascht auch. Also es kommt so eine Faszination für das Leben selbst. Das ist schwierig in Worte auszudrücken, aber ich meine mal, der das schon mal gekostet hat, der wird verstehen und sich dran erinnern.
Ja. Es ist so schön, dir zuzuhören, Robin. Und es fällt mir so vieles ein dabei und ich überlege gerade, ob ich es einfach am Wegrand liegen lasse oder ob ich es aufgreife. Also was ich immer wieder gerne sage, ich arbeite auch mit Kindern, dass immer wenn wir schöpferisch sind, ist das Göttliche in uns aktiv, der Schöpfer.
Natürlich.
Und ganz, ganz einfach können wir das so finden. Und du hast es so schön beschrieben, ja. Es ist, und auch erstaunlich eigentlich, dass die Muse irgendwie so einen weiblichen Touch hat, das Wort. Jetzt nicht die Partnerin, die Freundin, die Muse, sondern die Muse, den Geist und das Innere frei fließen zu lassen. Also dieser freie Fluss und dass dadurch eigentlich auch diese Inspiration, um kreativ zu sein, entsteht. Dass es diesen freien Fluss braucht, ja. Und dann sind wir schon in Verbindung. Das ist so schön, dass du das auf so was Einfaches runterbrichst, weil es, glaube ich, für viele Menschen auch immer wieder so ein Mysterium ist, so ein Rätsel. Es steht manchmal so groß da, aber eigentlich ist es ja einfach, dieses Einkehren nach innen. Und ich traue dir schon zu, dass du viel Zeit deines Lebens, auch weil du diesen wunderbaren Beruf für dich so gewählt hast, es dir gelingt, in diesem inneren Verbundensein zu leben. Ich gestehe, dass diese Alltagswelt schon manchmal einem wirklich so um die Ohren ballert, dass es wirklich schwierig sein kann, diese Verbindung noch wahrzunehmen und dass man wirklich immer wieder auch diesen Zugang finden braucht.
Ja, es ist nichts, was einmal gefunden wurde und dann irgendwie, ne, wieder, also es braucht die stete Erinnerung immer wieder. Es gibt vielleicht eine Schwelle, ab der es dann überhaupt nicht mehr geht. Das gibt es. Aber solange die nicht erreicht ist, kann man sich nicht auf den Lorbeeren von gestern ausruhen, sondern es ist wirklich eine Praktik. Im Indischen sagt man eine Sadhana, die man tagtäglich immer wieder ausführt, immer wieder praktiziert, nicht nach einem stumpfen Ritus, sondern nach einer inneren Wahrnehmung. Was ist das Stimmigste? Was ist der tiefste Ausdruck des göttlichen Bewusstseins gerade jetzt durch mich? Mit diesen Worten oder mit dieser Handlung oder mit dem, wie ich mein Haus sauber mache. Weil letztlich ist mein Haus, mein Tempel, stellvertretend Repräsentant für mein Bewusstsein. Und wenn ich hier aufräume, dann räume ich nicht nur im Außen auf, sondern gleichzeitig im Innen aus, wenn ich die Brücke zum Unsichtbaren, das Sichtbare mit dem Unsichtbaren verknüpfe. Und dann kriege ich mit, es findet ein innerer Reinigungsprozess statt. Mir ist ehrlich gesagt die äußere Formenwelt manchmal gar nicht so wichtig, wenn ich diese Brücke nicht baue. Aber wenn ich mitbekomme, wie sehr es in mir aufräumt, wenn es außen aufräumt zum Beispiel, oder wenn es außen reinigt, wie sehr es innen reinigt, dann bekommt das Ganze eine viel tiefere Relevanz, auch für den Bewusstwerdungsweg.
Unbedingt, ja. Das habe ich auch schon sehr oft erlebt und manchmal sogar, dass irgendwelche Problematik, die auftaucht, dadurch verstehbarer wird. Warum hat jetzt gerade mein Auto ein Problem mit dem Motor oder so zum Beispiel? Oder auch solche, ja, das ist fein, das auch wirklich hier nochmal mit bewusst zu machen, dass auch darin die Verbindung besteht, sich das einfach bewusst zu machen, dieser Zusammenhang und da auch schon wieder Fäden gewoben werden mit diesen anderen Ebenen. Das ist, ja. Also was ich feststelle, dass also wenn ich bin oft einfach schon mal froh, wenn ich es merke, bin ich bei mir, bin ich gut bei mir. Oder falle ich raus? Bin ich rausgefallen? Schon dieses Bemerken ist, finde ich, sehr kostbar und sehr wertvoll. Und dann weiß ich auch, jetzt geht es um ein Innehalten. Jetzt geht es darum, irgendwelche Dinge gerade mal auf die Seite zu schieben, weil wenn ich nicht bei mir bin, was soll das dann? Wessen Leben ist das denn, was ich lebe? Es ist dann nicht mehr mein Leben. Und da auch freier zu werden und zu sagen, okay, ich muss manchmal Dinge spontaner entscheiden, weil es diese Freiräume braucht, dann nicht mehr irgendwelchen äußeren Formen zu dienen, sondern Moment, da ist was nicht stimmig, innehalten, erstmal wieder diese Stimmigkeit finden und daraus schöpfen.
Wir sind halt in einer Welt, die in einen komplett blinden Aktionismus verfallen ist.
Ja.
Wir tun und tun und tun, ohne mitzubekommen, aus welchem inneren Ort wir was tun. Und dieses Momentum von Innehalten, kurz mal besinnen, kurz mal um sich schauen, was ist der innere Ort, von dem aus ich wirklich schöpfen kann, ich wirklich nicht nur etwas tue, sondern auch etwas schaffe. Also etwas schöpfe, etwas hervorbringe. Und da immer wieder mit sich einzuchecken, zu schauen, an welchem inneren Ort lebe ich gerade? Ist es der Ort von Liebe und Weisheit, aus dem heraus ich gerade agiere? Wenn nicht, dann lieber Pause in dem, was ich tue und einmal durch den Wald spazieren gehen oder was auch immer es als, ne, als kleiner Separator als, braucht, um dann wieder aus einem anderen Ort aktiv zu werden. Also dieses Stillsein in sich, in der Aktion, ist eine große schöpferische Kunst, dass wir nicht uns verwickeln in das, was wir tun und sozusagen innerlich auf unsere Handlungen reagieren. Im Grunde genommen, wenn wir schöpfen, dann schöpfen wir immer aus der Kraft unserer inneren Stille, aus der Mitte, aus der Zentrierung. Und dann tut es, ohne dass es da innerlich mit, ja, in Bewegung kommt oder sich mit verwickelt. Also das ist das Tun ohne Tun, könnte man sagen.
Ja, Wu Wei heißt es doch auch.
Genau,
Ja.
genau.
Das ist, ja, du beschreibst es so schön, ja. Was mir gerade bewusst wurde, ist auch diese, wir haben da auch wirklich eine Verantwortung. Also das fällt mir immer wieder auf, wenn ich in dieses, also war schon ein harscher Ausdruck, den ich aber absolut unterschreiben möchte, dieser blindwütige Aktionismus, der dann bewirkt, dass das so gut Gemeinte manchmal zum ganz Falschen wird.
Ja.
Und wir haben da eine Riesenverantwortung. Und diese Selbstachtung hat Sinn weit über uns selbst hinaus, weil wir haben Verantwortung für das, was wir wie in die Welt geben. Und da immer wieder so, das hast du vorhin auch irgendwo erwähnt, dieses, ich nenne es mal mit meinen Worten, dieses Innehalten, was will denn Gott jetzt, dass durch mich geschieht? Und da auch manchmal wirklich abfragen, wenn ich ungewiss bin, wenn ich als Menschlein das gerade mal nicht wahrnehme. Und dann kriege ich ein ganz klares Ja oder Nein. Und ich glaube, das verändert unsere Welt, wenn wir das mehr praktizieren.
Ja, natürlich.
Du hast gemeint, was wir als Menschheit schon waren, und hast eine große Achtung dahinter. Habe ich es nicht so leicht, gestehe ich ganz offen, weil wenn ich so in die Menschheitsgeschichte zurückschaue, da sehe ich, dass auch ganz viel, ja, Ungutes einfach war, so gegeneinander und Zerstörerisches und keine Ahnung. Also ich glaube, wir haben ganz gruselige Zeiten hinter uns als Menschheit. Und ich frage mich immer wieder, es ist ja eigentlich ein Scherz, wir sind jetzt nicht nur Homo sapiens, sondern Homo sapiens sapiens, nennt sich diese Spezies, die gerade wirklich imstande ist, diesen Planeten zu zerstören, ja? Und ich habe diese ganz, ganz große Hoffnung, dass mit diesem Aufwachen und diesem Erkennen, dass wir wirklich eine Zelle des Göttlichen sind und die Verantwortung haben, das zu leben, dass dann wir endlich überhaupt mal dahin kommen, tatsächlich wahrhaft Mensch zu sein. Aus meiner Sicht beginnt es da erst, das wahre Menschsein. Und naja, die Hirnforscher sagen ja auch, da ist ganz vieles noch ungenutzt. Wir sind dazu angelegt, davon bin ich zutiefst überzeugt. Und all dieses Echo, was immer noch so laut schallt und ganz viele gerade fürchterlich ängstigt, sei es Krieg, sei es Machtmissbrauch, was auch immer da gerade geschieht, das ist so ein Aufbäumen dieses Gruseligen. Und ich habe immer die Hoffnung, dass es durchbricht und wir endlich, endlich als Menschheit wahres Menschsein entdecken und verwirklichen. Ja.
Ja, im Grunde genommen leben wir noch gar nicht richtig. Wir sterben einfach nur langsam vor uns hin. Ja. Ne? Wir lassen ein Überlebensprogramm abspielen und halten das dann für unser Leben. Für mich ist Leben etwas Ewiges, etwas Unteilbares, etwas Grenzenloses. Und erst wenn ich in das Bewusstsein zurückkehre, dass ich nicht sterblich bin, erst dann lebe ich wirklich frei aus mir heraus, aus der Seele heraus, aus der Liebe heraus. Und alles, was davor stattfindet, ist so die Vorbereitung auf das Menschsein, auf das Leben, könnte man sagen. Also Menschsein ist tatsächlich, so wie es mir mitgeteilt wurde, ein hoher kosmischer Titel, wo wir dabei sind, uns dahin zu entwickeln. Da bin ich bei dir.
Ah, das tut gerade gut. Zu hören. Ich erlebe, dass ich immer wieder in meinem Umfeld, obwohl ich auch viele wache und erwachende Menschen um mich habe, dass trotzdem mich oft so mich ein bisschen alleine fühle in diesem unverbrüchlichen Vertrauen, dass wir dahin wachsen als Menschen. Und ich glaube, gerade das, von was du gesprochen hast, diese Verbindung nach innen, dieses immer wieder innehalten und diese Verbindung pflegen, das macht mich da auch so resilient. So, weil sonst könnten ja diese Zeiten gerade einen wirklich leicht umhauen, oder?
Je nachdem, wo man hinschaut, je nachdem, wo man den Fokus hinsetzt, natürlich. Also,
Guter Hinweis, wir entscheiden, was wir wahrnehmen.
exakt. Und unser innerer Ort entscheidet darüber, wo sich die Aufmerksamkeit hinlenkt. Das heißt, schaue ich aus einem getrennten Bewusstsein, dann sehe ich natürlich Trennung und Zerstörung in dieser Welt. Aber es gibt einen Ort, wenn wir den in uns finden, dann können wir in diese Welt schauen, in die Politik schauen, in die Kriege, was auch immer. Und wir sehen einfach nur ein großes Bewusstsein, was mit sich selbst merkwürdige Spiele zu spielen begonnen hat. Und es ist einfach nur Mitgefühl und Liebe da. Und diesen Ort in uns wiederzufinden, das ist so unendlich kostbar, weil uns aus diesem Ort dann nichts mehr herauswerfen kann. Ich möchte nicht sagen, dass ich diesen Ort bereits gefunden habe, aber es gibt einen Vorgeschmack, dass ich immer wieder mitbekommen habe, dass ich mich auch mit sehr dunklen Themen konfrontiert gesehen habe und sehen konnte, okay, das ist auch Ausdruck des Göttlichen. Es hat seine Daseinsberechtigung auf einer gewissen Ebene. Und in dem Moment, wo das Licht angeht, ist das passé, ist das Vergangenheit. Und wie du gesagt hast, ich entscheide darüber, was ich sehe. Und Sehen findet nicht mit den physischen Augen statt.
Ja. Du hast gesagt, da ist Mitgefühl. Wo da? Manchmal ist es im Außen ja wirklich nicht zu erkennen, wenn man in diese Welten schaut, wie du es beschrieben hast. Und ist das Mitgefühl immer in dir präsent, wenn du drauf schaust, was für, wie hast du es genannt, seltsame Spiele das Bewusstsein mit sich selbst spielt? Wirft es dich immer wieder in dein Mitgefühl?
Wenn ich durch die Schichten von Schmerz und Trauer und Verzweiflung durchgetaucht bin, dann lande ich auf dem Boden des Mitgefühls.
Ja.
Also, wenn diese anderen Schichten noch präsent sind, dann dürfen sie erstmal durchgearbeitet werden, aber letztlich bleibt nichts anderes übrig. Also, mir tun diese Wesen, die so verirrt und verwirrt sind, dass sie andere Wesen Schaden zufügen, mir tun diese wirklich aus dem tiefsten Herzen leid, dass sie sich so gebären müssen, um irgendein Programm abspielen zu lassen, an das sie glauben, an das sie sich selbst verloren haben. Und ich möchte nicht in ihren Schuhen stecken. Ich möchte nicht mit ihnen tauschen. Und man kann das sogar so weit formulieren, dass ich sage, ich bin dankbar, dass sie die Rolle übernehmen, dann muss ich sie nicht spielen.
Ja. Aber glaubst du, es braucht es für die Polarität auf dieser Erde, dass jemand diese Rolle spielt?
Ja und nein, auf einer gewissen Ebene in der Dualität, gerade im Kali-Yuga, wurden Trennungskräfte eingesetzt, um das Bewusstsein zu personalisieren. Das heißt, die Erfahrung des Egos könnte ohne das getrennte Bewusstsein nicht stattfinden. Und das Ego ist eine Stufe in der Evolutionsleiter des Bewusstseins. Und in dieser Stufe hat das, was wir Dunkelheit nennen oder das getrennte Bewusstsein, hat es eine Daseinsberechtigung. Und sobald wir die Stufe erreicht haben, in die nächst höhere Ebene kommen, hat es seine Funktion erfüllt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir den etwas speziellen Kräften einfach nicht mehr die Aufgabe geben, uns an uns zu erinnern. Also uns zur Bewusstheit zu führen, uns zu spiegeln. Wenn ich meine Schattenthemen integriert habe, dann brauchen es die Schattenwesen nicht mehr, mir zu spiegeln. Und das ist dieser Prozess, dann wird es einfach obsolet, wofür sie da sind. Dann hat sich ihr Sinn und Zweck für mich in meiner Realität erfüllt. Und wenn wir das als Menschheit tun, wenn wir den Spiegel unseres eigenen Egos, unseres eigenen Abgrundes da draußen nicht mehr brauchen, erst dann wird es keine Kriege auf dieser Welt mehr geben. Aber solange noch Krieg im Bewusstsein im Individuellen herrscht, wird es den Spiegel im Kollektiven brauchen. Und das ist einfach etwas, wo jeder Einzelne etwas in sich tun kann, um diesen etwas speziellen Kräften auf diese Welt ihren Daseinsgrund, ihren Sinn und Zweck zu nehmen, auf das sie sich auflösen mögen.
So wertvoll, dass du das so auffächerst und bewusst machst. Da sind nämlich viele offene Fragezeichen bei vielen Menschen über die Polarität, über das Hell und Dunkel. Und letztlich ist es ja doch so, dass eigentlich was, also ich habe mir mal bewusst gemacht, dass damit ein Schatten entsteht, muss ein Widerstand im Licht sein, der den
Ja.
freien Fluss des Lichtes stört. Nur dann kann ein Schatten entstehen. Jetzt haben wir aus der Menschheitsgeschichte und dadurch jeder Einzelne in sich Schattenthemen. Und ich betrachte es auch als ganz großen Auftrag für das kollektive Wohl, den Heldenmut zu besitzen, sich damit zu befassen. Und es ist tatsächlich für mich auch sehr erlebbar, was du sagst, ne? Also schon allein bei diesem ganz banalen Beispiel, ich bin plötzlich an einer Stelle nicht mehr triggerbar, weil ich die Wunde darunter geheilt habe. Oder weil ich verstehe, was mit dem anderen passiert und dadurch nicht reaktiv sein brauche. Und ja, in dem Moment tatsächlich wird dieser Schatten im Außen obsolet. Das ist fein.
Ja, ich habe immer dieses Bild, dass die Seele wie eine Art Licht ist. Und dieses Licht bricht sich aufgrund der Filter, die wir zwischen uns und unsere Seele gelegt haben. Also unser Bewusstsein ist voll von Filter und dann haben wir da, weiß ich nicht, wie viele Filter. Und dann bricht sich dieses Licht in unterschiedliche Farbspektren. Und in diesen Farbspektren entsteht auch ein Graubereich, ein Schattenbereich. Ziehen wir diese Filter aus unserem Bewusstsein, dann strömt das reine seelische Licht wieder in seiner klaren Uressenz in unser Wesen. Und dann, ja, erkennen wir eigentlich letztlich, wer wir wirklich sind, solange wir noch Filter vor unseren Augen haben, solange unser Bewusstsein noch in dem Schleier der Maya umherrennt. Und sich mit Formoberflächen zufrieden gibt, können wir nie zu unserem Wesensgrund dringen.
Ja, das ist fein. Aber lass mich da mal gerade nachfragen.
Ja.
Das weiße Licht bricht sich in alle Spektralfarben. Und ich gehe mal davon aus, dass wir als Persönlichkeit deswegen in diesen vier verschiedenen Farben schillern. Und ehrlich gesagt sage ich manchmal auch, Gott macht keinen Fehler. Der hat uns mit gutem Grund all diese Gefühlswelten gegeben. Und die machen Sinn. Und das ist diese Vielfarbigkeit. Aber in Frieden zu kommen mit all dem. Und sei es auch, es klingt jetzt vielleicht skurril, aber zum Beispiel auch mal seine Wut zu feiern, zu sagen, das hat gerade einen guten Grund. Ich musste ja nicht zerstörerisch ausleben, aber es ist eine Kraft, ja. Es will sich in mir jetzt gerade sichtbar machen, dass diese Annahme von dieser Vielfarbigkeit gleichzeitig den Pfad öffnet, um zu dieser Essenz zu kommen. Verstehe ich dich da richtig? Oder verstehe ich es richtig?
Solange wir noch im Unfrieden mit einer Farbe im Regenbogen der Schöpfung sind, kommen wir hier nicht raus. Das heißt,
Genau.
der ganze Regenbogen möchte in uns integriert werden. Es gibt eine Art Prisma, das spaltet das eine Licht auf. Und im Herzen, das ist wie das Negativ eines Prismas, kommen alle Farben wieder zusammen, vereinigen sich alle Farben wieder. Und da hakt es nicht an den schönen bunten Farben in dieser Welt. Das sind nicht die Themen, die uns ja hindern, in die höheren Ebenen zu kommen, sondern eher die etwas schattigeren Bereiche. Das sind die unintegrierten Aspekte in uns, mit denen wir noch in Frieden kommen dürfen. Und wenn die durchlichtet worden sind, aus unserem Herz, aus dem höheren Seelenbewusstsein. Und wir wirklich sagen können, auch das ist Teil des einen großen Ganzen. Erst dann können wir weitergehen. Aber ja, wir sind hier, um die Formenvielfalt und die bunte Schöpfung zu erfahren. Und da gehört es mit dazu, dass wir sehr, sehr viele verschiedene Gefühle vor allem hier auf diesem Planeten erleben dürfen.
Also das ist so schön, wenn sich Psychologie und Spiritualität verbinden. Das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen, grundlegenden Schlüssel, ne? Also in der Spiritualität kann das so leicht, also in den verschiedenen Ausformungen kann das so leicht passieren, dass dann bestimmte Dinge nicht anerkannt sind. Und genau durch diese Ausgrenzung fällt man eigentlich vom spirituellen Weg. Man ist weg von dem Weg, schon allein, wenn man sagt, ich möchte dieses Gefühl nicht fühlen und nicht anerkennt, dass es eine Integration dieses Gefühls braucht, ein ans Herz nehmen, ans Herz schmelzen. Und mit dieser größeren Annahme dann eine ganz andere Erweiterung Richtung Licht entstehen kann.
Ja.
Und auf der anderen Seite habe ich auch oft erlebt oder mitbeobachtet, durfte Zeuge sein, dass Menschen mit einem so einem mühseligen, traditionellen psychologischen Weg, ich weiß, dass du dort durchaus auch kritisch drauf schaust, dass da oft nicht wirklich diese Transformation passiert, weil eben zu viel der Zuwendung in diese Schattenthemen ist, ohne sie wirklich ins Licht zu drehen. Und ja, magst du was dazu sagen?
Ja, ich habe zwei Begriffe, die ich dafür verwende. Das ist einmal die Reinigung, das Cleansing, das ist das horizontale Arbeiten. Und dann gibt es das vertikale Arbeiten, das ist das Growing, das Wachstum. Das östliche Feld hat mehr mit dem Growing gearbeitet, hoch in die Schwingung, hoch ins göttliche Bewusstsein. Aber wenn das Cleansing nicht getan wurde, dann entstehen Schattenthemen beim Growing. Das heißt, dass die Psychologie, die westliche, hat eher das Aufräumen der Schattenthemen der Persönlichkeitsebene zum Fokus gehabt, hat aber aus den Augen verloren, dann sich wirklich zu erheben in den inneren Bewusstseinsadel, in die hohen seelischen Schwingungen. Und wenn man das zusammenbringt, dann ist das sehr nachhaltig einfach auf dem Weg.
Ja, es wird gerade in deiner Beschreibung auch so schön sichtbar, warum es Religionen immer wieder nötig hatten, andere als unwahr, unrichtig zu deklarieren, was ja ein Riesenschatten ist, wenn ich nur denke, was Religionen schon für Zerstörung gebracht haben. Ja. Und ja.
Ja, das liegt daran, wenn ein Ego sich auf die Suche nach Gott macht, dann entstehen Religionen und riesige Schattenthemen und dann wird es sehr, sehr merkwürdig, wenn das Ego Gott für seine Zwecke missbraucht.
Ich bin da auch ein alter Brückenbauer. Mich hat immer nur die Essenz interessiert und das Praktizieren. Und ich habe da eine ganz große, große Akzeptanz für verschiedene Glaubensrichtungen, denn ich gehe davon aus, das sind einfach kulturelle Unterschiede. Das schert Gott überhaupt nicht, wie man zu ihm sagt oder zu ihr sagt. Und sowieso ist sie oder er diese Kraft namenlos, ja. Und ja, da wurde auch schon viel Schatten auf der Erde kreiert. Lass es uns doch noch mal ganz, ganz runterbrechen auf dieses Alltagserleben des ganz normalen Menschen, der als göttliche Seele in einer 3D-Welt unterwegs ist, versucht Liebe zu erfahren. Also ich glaube, das ist auch wertvoll, wenn wir über diese Dinge sprechen. Was hilft da wirklich? Mir fällt ein, ich habe in dieser Zeit, wo so, so viel Spaltung geschehen ist, habe ich immer wieder gemerkt, ich, auch wenn ich zu diesem oder jenem schon eine eindeutige Haltung hatte, ich habe gemerkt, ich habe keine Lust, sie einzunehmen, weil in dem Moment, wo ich eine Seite dieser Polarisierung einnehme, stärke ich die Spaltung. Und habe mich dann in dem Sinne verweigert, dass ich gesagt habe, ja, ich versuche so weit zu werden in mir, mein Herz so weit zu machen, dass beide Pole dieser Spaltung in mir Platz haben. Und das war eine schöne Praxis. Also es hat auch überhaupt gar nichts mit Opportunismus zu tun, so das Fähnchen in den Wind halten oder so, sondern einfach es auszuhalten, dass Menschen, die anders denken, möglicherweise auch versuchen, ihrer inneren Wahrheit zu folgen. Und wer jetzt nun der Gewinner ist, das interessiert die Liebe nicht.
Ja. Ja, du, wenn ich die gleichen Gedanken hätte und an diese Gedanken glauben würde, wie ein Mensch mit einem anderen Standpunkt, dann hätte ich auch seinen Standpunkt. Das hat einfach nur etwas mit der Identifikation mit dem Ego-Mind zu tun und den Geschichten, die er reproduziert. Und weil ich andere Gedanken habe und das sozusagen auf eine andere Vergangenheit zugreift, habe ich andere Standpunkte. Aber wenn ich die Zeit und die Vergangenheit und alles, was ich auf dieser Erde gelernt habe, mal wegwische, dann komme ich genau zu diesem inneren Ort, der beide Pole in sich mit einschließt.
Das fand ich für mich so, so wichtig in dieser Zeit, wo überall Polarisierung und Spaltung stattgefunden hat. Ich habe einfach gemerkt, ja, das will was provozieren, dass uns ständig diese Polarisierung vor Augen geführt wird. Das ruft uns auf zu was. Und deswegen habe ich mich für diesen Weg entschieden. Auch und dieses Spielfeld eigentlich insofern als positiv betrachtet, weil es ja eigentlich jeden auf sich zurückgeworfen hat. Jeder muss seine eigene Entscheidung, seine eigene Wahrheit finden zu diesen oder jenen Themen.
Ja, wir befinden uns in der Zeit, wo wir stärker denn je auf uns und unsere Themen zurückgeworfen sind. Also früher gab es da noch eine Abfangschicht, etwas, was das abgedämpft hat. Sozusagen die Wirkung des Außen wurde etwas sanfter an uns herangetragen. Jetzt ist es so unmittelbar direkt, mit einem Gedanken kommt das Leben und spiegelt dir das auf eine Weise, dass es echt unmissverständlich wird. Und es erhöht sich auch noch weiter mit der Erhöhung der Schwingung, dass wir noch schneller und noch konsequenter die äußere Spiegelung innerer Bewusstseinsbewegung erfahren auf diesem Planeten.
Geht es darum, dass diese Polaritäten so aufbrechen, damit das aufrüttelt in jedem einzelnen Menschen?
Ja, letztlich dafür, dass wir lernen, wo wir sind, wo, an welchem inneren Ort leben wir. Es ist letztlich, also das Chaos auf dieser Welt, wie gesagt, ist ein Spiegel des individuellen Ego-Bewusstseins. Aber wie möchte das Ego-Bewusstsein über sich selbst lernen und erkennen, wo es steht? In sich, mit seinen Gedanken, wenn es das nicht auf der großen Leinwand dieser Welt gespiegelt bekommt. Und deswegen ist das, was gerade auf dieser Welt geschieht, Gnade, auch wenn es zerstörerische Ausmaße annimmt.
Gnade, weil es spiegelt, was dran ist, um wirklich Mensch zu werden.
Genau, weil es genau das ist, was wir gerade brauchen, um zu lernen von dem Ort, wo wir gerade stehen. Jeder kann nur das erfahren, was den Ort widerspiegelt, wo er im Bewusstsein steht. Und als Menschheit stehen wir an diesem Ort, wo einfach dieser etwas spezielle Spiegel noch gebraucht wird. Und wir erfahren immer das, was wir brauchen, könnte man sagen.
Also, es gibt einige Menschen, die sind von dieser Wucht dessen so sehr getroffen. Und ich glaube, eine Möglichkeit auszusteigen, ist sich immer wieder selber bewusst zu machen, es ist ein Kollektiv, was da spiegelt. Und ich habe die Verantwortung, was ich in mir für eine Haltung habe, damit dieses kollektive Feld sich verändert. Also ich brauche diese Wucht, die da aus dem kollektiven Feld kommt, nicht in dem Sinne persönlich nehmen, dass ich das als Punkt, als eine Spiegelung meines eigenen Entwicklungsstandpunktes betrachte, sondern immer wieder aufgerufen bin, meinen Beitrag für die Veränderung dieses Feldes beizutragen, meine Entscheidung zu treffen, in meine Verantwortung zu gehen. Also ich liebe an der Stelle die Frage, was würde die Liebe tun? Und er ist für mich immer noch ein anderer Name fürs Göttliche.
Absolut, absolut.
Und in dem Moment finde ich eine Entscheidung. In dem Moment weiß ich, wie stehe ich zu diesem oder jenem und kann dadurch meinen Platz einnehmen und aussteigen aus diesem seltsamen Spiel. Ja, oder? Also steige ich dann aus? Also ich steige auf jeden Fall aus der Wirkung aus, die es auf mich hat.
Und gleichzeitig klingst du dich auf einer höheren Ebene wieder ein. Also, wenn wir identifiziert sind, wenn wir noch in diesen Verstrickungen unterwegs sind, dann können wir gar nicht wirklich heilsame Impulse rein ins Feld geben. Aus einem höheren Seelenbewusstsein, aus dem Bewusstsein der Liebe, da kommen dann die Impulse, die wirklich heilen und dienen. Aber an diesen Ort erstmal zu kommen, da dürfen wir durch all die Schichten durch. Und jeder kriegt aus dem gesamten Themenpool, was es auf dieser Menschheitsebene gibt, genau die Portion serviert, die er auch gerade braucht und ertragen kann. Also, wenn du eine große Seele bist, wenn du eine alte Seele bist, dann muss es nicht heißen, dass du deinen Weg frei von Schmerz gehst. Es kann sogar bedeuten, dass du den kollektiven Schmerzkörper viel mehr spürst als andere Menschen. Und weil du aber viel mehr ertragen kannst, weil es viel leichter zu verarbeiten ist, macht dieser kollektive Schmerzkörper nicht das, was er in einem anderen Organismus auslösen würde.
Das ist wertvoll zu wissen.
Wir kriegen wirklich immer die Portionen von unserer Seele serviert, die wir gerade auch verarbeiten und verdauen können. Also
Habe ich
manchmal,
früher,
ne, manchmal, ja,
hab ich
sorry.
früher auch immer gesagt, dass der präziseste Therapeut immer noch das Leben selbst ist, ne? Das ist dann genau das, wo die Füße wirft, was jetzt dran ist.
Manchmal spreche ich so innerlich zum Göttlichen oder zur Liebe und sage, wow, du traust mir aber wirklich viel zu, dass du mir so viel auftischst gerade. Dann muss ich ja die Fähigkeit haben, damit auch umzugehen. Du traust mir wirklich viel zu. So, das ist ne, also an der Größe der Prüfung oder der Aufgaben können wir einfach auch ermessen, ne, was gerade in Bewegung kommen möchte.
Ja. Es kann ja dann wirklich wie so ein, was eine Ehre, solchen Schlamassel jetzt gerade richten zu müssen.
Ja.
Ne? Könnte man dann, also es ist wirklich, es geht immer wieder um die Betrachtung, wie betrachte ich, aus welchem Blickwinkel betrachte ich. Und je häufiger ich mich an diese unsterbliche Kraft in mir, an diese mächtige Seele erinnern kann, desto leichter habe ich die Wahl, wie ich was betrachte. Ne?
Absolut. Und es gibt da nichts, was sich nicht wandeln lässt. Aus einer veränderten Perspektive wird eine veränderte Wahrnehmung geboren. Aus einer veränderten Wahrnehmung entsteht eine veränderte Erfahrung. Und aus dieser Erfahrung gebiert sich dann irgendwann ein verändertes Selbst. Und Schritt für Schritt bauen wir uns selber neu auf dadurch, bis wir so rein und frei sind, dass das Seelenlicht einfach überall durchdringt. Nicht nur in uns, sondern dann überall eigentlich sichtbar wahrnehmbar wird. Und das ist etwas, ja, da dürfen wir einfach noch ein bisschen Wolken putzen, ein bisschen aufräumen, ein bisschen all das aus dem Weg schaffen, damit das Licht der Sonne, das Licht der Seele wirklich durchdringen kann.
Wolken putzen, was für ein schöner Ausdruck.
Ja, das kommt von meiner Liebsten.
Ja. Ich habe also jetzt, wo du von diesem intensiven Licht sprichst, fällt mir ein Schatten ein, der mir immer wieder ein Rätsel ist, wenn ich aufs Menschsein schaue. Es gibt, also in der Astrologie ist es ausgedrückt als Chiron, der ungeheilte Heiler. Also das ist, ich war auch immer in der Überzeugung, alles geht zu transformieren, alles geht zu heilen und das Bewusstsein ist unendlich mächtig. Aber es scheint doch auch in unserer Seele. Ich weiß nicht, ob das mit der Urwunde zu tun hat. Ich habe eigentlich die stille Vermutung, dass das noch mal was anderes ist, aber dass es eventuell Aspekte gibt, die nicht in Heilung geführt werden können, die nicht in Transformation gehen können. zum ungeheilten Heiler, möchte ich auch noch erwähnen, das sind oft eben diese Menschen, die ständig und in alle Richtungen alle heilen wollen, weil sie kompensieren müssen, dass sie selber dieses Unheile haben. Ich frage mich, ob wir das nicht alle irgendwo haben, dieses Ungeheilte und Unheilbare. Und was für einen Umgang können wir lichtvollsterweise damit finden?
Ich würde sagen, es gibt bestimmte Themen, die wir noch nicht in Heilung bringen können, weil sie noch eine Funktion für uns erfüllen. Also es kann zum Beispiel sein, dass es meine Aufgabe ist, Menschen durch therapeutische Prozesse zu begleiten, durch traumatische Prozesse und selber Zeit meines Lebens mein eigenes Trauma nicht aufarbeiten kann, weil diese Wunde durch mein eigenes Trauma mir hilft, besser, tiefer andere Menschen zu begleiten. Also da würde ich sagen, dass es Dinge gibt, solange sie noch eine Funktion für uns haben, sind sie präsent. Wenn aber ihre Funktion abgelöst wird, dann löst sich auch das Thema auf, dann löst sich, dann geht das auch in Heilung. Und je nach Ebene, wo man schaut, ist natürlich diese Kompensation ein sehr zweischneidiges Schwert. Also die wenigsten Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, oder ich kenne fast niemanden, der wirklich alles geheilt hat. Also wir haben da die Fahnenstange noch lange, lange nicht erreicht. Bei meinem eigenen Weg war es immer wieder so, ich bin tiefer getaucht und habe Sachen gelöst. Und je tiefer ich getaucht bin, desto mehr ist mir erst aufgefallen, wie getrennt ich überhaupt gewesen bin, wie ungeheilt das Bewusstsein eigentlich ist. Und das ist, ja, manchmal so ein wenig fühlt es sich an wie eine Art Rückschlag, dass man zwei Schritte nach vorne, drei Schritte wieder zurückgeht. Im Grunde genommen ist trotzdem jeder Schritt ein Schritt, egal in welche Richtung. Also wichtig vielleicht, wenn man andere Menschen begleitet, ist, dass man möglichst immer einen Schritt irgendwie die Sachen schon in sich geklärt hat und einen Überblick hat über seine eigenen Themen. Wenigstens das. Es muss ja nicht alles vollständig geheilt sein.
Ja, unbedingt. Ich habe mich gefragt und es interessiert mich, wie du dazu stehst oder wie du das siehst, ob es vielleicht auch wichtig ist, anzunehmen, dass es Verletzung gibt, die nicht heilbar ist, die da präsent ist, den eigenen Respekt dazu zu haben. Dadurch auch eine gewisse Demut zu haben, dass vielleicht auch jemand anders eine Wunde hat, die nicht zu heilen ist und es eigentlich über diese Akzeptanz hinaus darum geht, damit umzugehen, damit zu leben und es nicht weghaben zu wollen, sondern in so einer Akzeptanz auch in die Liebe zu nehmen, dadurch, dass dadurch der Schmerz abklingt. Aber dass es nicht zu transformieren und zu heilen ist. Es ist mir ein Rätsel, ich weiß es nicht. Interessiert mich, wie du es siehst.
Manchmal gehen die Themen erst, wenn wir in Frieden mit ihnen sind.
Ja.
Das heißt, wenn ich in Frieden damit bin, dass meine Erbkrankheit beispielsweise bis in die letzten Minuten, bis auf mein Sterbebett präsent sein wird und ich mich auf den Kopf stellen kann, was die Bewusstseinsarbeit angeht, ich werde das in dieser Inkarnation, in diesem Körper nicht heilen. Dann, das Oberste ist ja eigentlich die Heilung im Geiste, unabhängig von dem, was physisch gerade da ist. Und es gibt, meine ich mal, also alles ist veränderbar auf jeder Ebene. Das ist die Grundlage. Aber es kann sein, dass die Seele möchte, dass wir Demut lernen und lernen, mit etwas so in Frieden zu kommen, dass ich sage, okay, und wenn dieser Zustand noch 30 Jahre, 40 Jahre bis an mein Sterbebett fortwähren würde, es wäre vollkommen in Ordnung für mich. Wenn ich das ganz authentisch ganz ehrlich sagen kann, dann spielt es auch keine Rolle mehr, ob das da ist oder nicht mehr da ist. Dann ist Heilung bereits geschehen.
Ja, ich verstehe. Das kann, also es würde bedeuten, dass die Seele eine Wahl trifft und sagt, da ist es sinnvoll, das nicht in Heilung zu drehen, weil es einen Effekt hat auf den Menschen, das so viel mehr noch an Licht bringt, dass es besser ist, das nicht zu heilen. So irgendwie, oder? Ja.
Ich habe Menschen, die ich begleitet habe, immer mal wieder gefragt, wer wärest du ohne deine Krankheit? Und manchmal habe ich sehr besondere Antworten bekommen. Zum Beispiel, ich wäre der größte Egoist. Ich wäre ne, das selbstsüchtigste Arschloch auf dieser Welt, wenn ich nicht durch die Krankheit Demut gelernt hätte. Solche Antworten habe ich zum Teil bekommen. Und die haben mich wirklich tiefer nochmal nachforschen lassen, wie sehr wir durch physische Prozesse eigentlich Bewusstseinsprozesse angestoßen bekommen in uns. Und letztlich, wir haben schon tausende und tausende Körper bewohnt. Und ob der Körper jetzt nun funktioniert oder nicht funktioniert, das spielt die Rolle, das spielt für die Seele überhaupt keine Rolle. Das ist für die Seele Peanuts, ein physischer Körper, da sie auf ganz, ganz viele physische Körper und Inkarnationen zurückgreifen kann. Und das, was für uns so groß erscheint, erscheint aus den Augen der Seele in einem ganz, ganz anderen Lichte. Und da ist es einfach so, dass wenn wir, vor allem wenn wir nicht hören, vor allem wenn wir nicht bewusst den Kontakt zu höheren Ebenen pflegen, dass dann die Ebene angesprochen wird, auf die wir noch ansprechbar sind, nämlich die physische Ebene. Erfahren wir uns als ein physischer Körper, sagen wir, ich bin nur dieser physische Körper. Na, worüber findet dann Lernen statt? Über die physische Ebene, ergo über Krankheit, sehr zentralerweise. Und wenn ich mich als ein Wesen einer anderen Ebene erfahre, dann findet dort in dieser Ebene das Lernen statt, auf andere Weise.
Okay, nach dieser kurzen Unterbrechung jetzt nochmal, wollte ich nochmal zurückblicken zu diesem Thema mit dem unheilen Heiler, mit diesem Chiron-Aspekt, den ich eigentlich eher jetzt auf der psychischen Ebene verstanden hatte. Aus dem heraus, aus jedem psychischen Problem kann ein körperliches werden, wobei du jetzt auch Vererbung angesprochen hast. Ich meine, es gibt ja auch die Linie, durch die wir Belastung tragen, durch die Ahnenlinie oder durch unseren Seelenweglinie, dass wir Dinge aus anderen Leben mitbringen. Aber wenn du magst, würde ich gerne noch mal auf diese Stelle schauen. Gibt es eine psychische Wunde vielleicht, die aber nicht zu heilen ist und es Sinn macht, eben trotzdem Sinn macht? Inwiefern? Hast du eine Idee?
Wenn ich alle Krankheiten auf physischer, psychischer Ebene einmal wirklich zurückführe, auf den Urgrund komme ich immer auf den Trennungskonflikt. Und das ist eine Urwunde, die hält sich so lange aufrecht, solange wir einfach im getrennten Bewusstsein leben, solange wir die Erfahrung der Dualität erleben möchten in dieser Welt. Und die hat eine große Funktion für uns. Durch diesen Urkonflikt oder diesen Urtrennungsschmerz, diese Urwunde, können wir all das als individuell erleben, als persönlich erleben, als getrennt erleben, was wir eben erfahren. Also da gibt es einen großen sogenannten sekundären Krankheitsgewinn aus der Urwunde, nämlich dieses gesamte Leben hier. Und da zu schauen, was hat sich die Seele eigentlich auch auf die Agenda geschrieben? Was ist Wunsch, Ziel und Plan der Seele? Die Seele hat manchmal bestimmte Zeitfenster für bestimmte Lernerfahrungen. Und innerhalb dieses Zeitfenster gibt es dann etwas ganz Besonderes, was aufgetragen wird. Aber ich kann nicht versuchen, etwas zu lösen in einem nicht dafür vorhergesehenen Zeitfenster. Also das kann sein, dass ich mir in dieser Inkarnation vorgenommen habe, in Frieden zum Beispiel mit der Körperebene zu kommen oder in Frieden mit der weiblichen Energie oder der männlichen oder irgendeines Farbspektrums zu kommen. Und dann gibt es dahinter noch größere Themen, für die ich aber noch gar nicht bestimmt bin. Und die lassen sich dann auch so gar nicht lösen. Aber es gibt natürlich immer die Möglichkeit, im Bewusstsein auch die Seelenebene zu transformieren und selbst das Schicksal abzuändern. Also ich kenne viele Menschen, die astrologisch arbeiten und die das sehr deterministisch sehen. Du bist unter diesem Stern geboren, hast diese und diese Veranlagung dadurch. Und wenn wir uns im Bewusstsein befreien, dann sind wir nicht mehr an die astrologische oder die Schicksalsebene gebunden. Wir können das in uns lösen und transformieren. Allerdings braucht es dort einen sehr hohen Verwirklichungsgrad.
Ich bin, die Seele ist so mächtig. Ich bin völlig überzeugt, dass sie das überschreiten kann. Also meines Wissens ist die Astrologie eigentlich die älteste Psychologie. Und sie ist ursprünglich nicht als kausal zu verstehen, weil die Sterne so stehen, ist dieser Mensch so oder so, sondern die Seele hat sich diesen Zeitpunkt gewählt, um genau dieses Kostüm sich anzuziehen. Ja, weil das jetzt diesem Plan dient. Ja, und natürlich kann sich die Seele darüber erheben. Davon gehe ich zutiefst aus.
Ja, ich meine, dass wir uns als Mensch darüber erheben, ne, was im Seelenplan steht, dass das
Mann
auch
und Frau.
möglich ist.
Ja. Also können wir als Mensch, wenn wir der Seele folgen, wenn sie das wirklich will, letztendlich. Ne? Ohne sie geht das auch nicht. Aber das. Also es tut sich bei mir gerade auch diese Frage auf, ist das nicht vielleicht einfach auch wegen diesem dreidimensional werden schon ein Bruch da? Ist es nicht überhaupt diese Grenzenlosigkeit zu verlassen, um in dieser Begrenztheit zu landen, ist nicht da schon ein Bruch und ein Schmerz und ebenso ein Urschmerz?
Ich würde sagen, nein. Es gab eine Zeit auf dieser Erde, wo wir im physischen Körper gewesen sind und im Einheitsbewusstsein gelebt haben. Dort haben wir die physische Ebene nicht dafür hergenommen, um irgendetwas in uns, an unserem Bewusstsein zu verändern. Jetzt nehmen wir die physische Ebene dafür her, um unsere Identität davon abzuleiten. Und dann findet der Bruch statt. Nicht mein Hiersein in der physischen Ebene bricht mit der Seelenebene. Erst wenn ich beginne, mich mit dem Physischen so zu identifizieren, dass ich meine Allgegenwart dadurch verliere.
Ja, die Identifikation ist die Beschränkung.
Ja.
Das ist wahr.
Ja.
Oh, Robin, das ist so schönes. Also das war jetzt so eine große Reise und ich finde so ein wertvolles Gespräch. Ich danke dir so sehr. Da war so vieles Kostbares hörbar geworden. Ah, ich bin ganz, ganz erfreut, ganz voller Freude. Magst
Gerne.
du noch
Danke für
abschließen?
unser Eintauchen.
Ja, ich danke dir. Magst du noch abschließend was sagen? Also mein Gefühl ist, es ist so rund, es ist so vielschichtig, so reich.
Ja, ich würde gerne einfach nur diesen kleinen Appell noch rausgeben, dass wenn es gerade für dich, der du zuhörst, irgendetwas gibt, was dich im Innersten berührt hat, Nimm es auf, schreib es dir auf, häng es als Zettel an deinem Kühlschrank, kontempliere es, meditiere darüber, geh tiefer, weil auch deine Seele unterschiedliche Menschen und Zungen verwendet, um dir Botschaften zu vermitteln. Und wenn wir wirklich lauschen und zuhören, dann kann es sein, dass in diesem Gespräch oder in den nächsten 24 Stunden deine Seele auf eine ganz bestimmte Art und Weise mit dir in Kontakt tritt und Botschaften einfach vermittelt. Und da zu schauen, wo ist die größte innere Resonanz, wo sind meine Ohren ganz weit geworden, wo habe ich angefangen, wirklich ganz zu lauschen oder musste lachen oder irgendwie eine innere Herzensbewegung auf das, was gesprochen wurde. Das ist immer ein Hinweis darauf, dass sich dahinter ein für dich wichtiger Schlüssel verbirgt. Und den zu nehmen, um das Tor aufzuschließen und weiterzugehen, das möchte ich als Impuls gerne noch ins Feld geben.
So schön. Vielen, vielen Dank, lieber Robin.
Ja, gerne, gerne. Danke
Was für
für
ein
dich.
schönes.
Danke für dich, danke für unser Miteinander.
So wunderbar. Danke dir von Herzen. Ja, ich wünsche dir alles Gute, lieber Robin. Und danke dir auch im Namen dieser vielen, vielen Menschen, die du inspirierst mit all deinem Tun. Und ich wende mich an dich, liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer. Schön, dass du da warst bis jetzt und ich hoffe, du bist sehr, sehr bereichert von dem Gespräch gerade eben. Alles Gute auch dir.